Viele wichtige Entscheidungen, gerade über Infrastrukturprojekte, werden auf Ebene der Regierung in Indien und des Premierministers persönlich getroffen. Und insofern war es dem Bundeskanzler ein Anliegen, den österreichischen Firmen diesen Zugang zu eröffnen.
Willkommen am Ballhausplatz, dem Podcast des österreichischen Bundeskanzleramts. Mein Name ist Amra Dučić und gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen und sprechen über aktuelle Schlagzeilen. Mein heutiger Gast ist Botschafter Peter Launsky-Tiefenthal. Er ist Diplomat und Sonderbeauftragter für globale Fragen vom Bundeskanzler Christian Stocker. Seine Karriere begann er im Außenamt, unter anderem war er auch an der Botschaft in Delhi, wurde später Sektionschef und Generalsekretär und ab 2012 an der Secretary General der Vereinten Nationen bei UN-Generalsekretär Ban Ki-moon. Heute spreche ich mit ihm über die Reise vom Bundeskanzler Christian Stocker nach Indien, seine Erfahrungen und die Ergebnisse der Reise. Herzlich willkommen, Botschafter Launsky-Tiefenthal.
Vielen Dank für die liebe Einladung. Danke sehr.
Herr Launsky, Sie waren maßgeblich an der Vorbereitung des offiziellen Besuchs von Bundeskanzler Christian Stocker in Indien beteiligt. Wie läuft die Vorbereitung einer solchen Reise ab?
In so turbulenten Zeiten wie diesen sucht Österreich so wie jedes andere Land nach neuen Partnern, nach neuen Märkten. Indien lag auf der Hand, weil Indien die derzeit stärkst wachsende Volkswirtschaft ist mit über 7%. Es gibt sehr große Wirtschaftsinteressen seitens österreichischer Unternehmen. Wie läuft es ab? Man setzt sich zusammen im Team des Bundeskanzleramts, überlegt sich, welche österreichischen Interessen der Herr Bundeskanzler anlässlich seiner Reise aufgreifen und unterstützen könnte, ob das wirtschaftlicher Natur, ob die wirtschaftlicher Natur sind, kultureller Natur, Wissenschaft, Bildung, tauscht sich dann im Wege über die beiden Botschaften, die österreichische Botschaft in Delhi und die indische Botschaft in Wien aus, in der Vorbereitung des tatsächlichen Besuchs. Und so war es jetzt auch beim kürzlich abgehaltenen Besuch des Bundeskanzlers.
Nachdem so ein Programm für die Reise feststeht, wie läuft die Koordinierung mit dem indischen Gegenüber ab?
In der Vorbereitung gibt's drei verschiedene Teile. Der eine Teil beschäftigt sich mit logistischen Fragen der Anreise und der Reise vor Ort. Es wurde ja neben New Delhi auch ein Teil der Delegation nach Mumbai gereist und geflogen. Es gibt einen inhaltlichen Teil, der sich mit den Themen befasst, die anlässlich dieses Besuchs angesprochen werden sollen. Und es gibt einen Teil, der sich mit der Zusammensetzung der Delegation befasst. Die Zusammensetzung der Delegation soll die Ziele des Besuchs des Bundeskanzlers widerspiegeln. Wie erwähnt, es gab eben eine sehr starke wirtschaftliche Komponente, aber eben auch eine kulturelle Tourismus, wissenschaftliche und Forschungszusammenarbeit und Delegation, die den Bundeskanzler begleitet hat, hat aus Personen bestanden, die diese Teile und diese Themen repräsentieren.
Welche Rolle haben Sie dabei wahrgenommen?
Wie Sie schon erwähnt haben, hatte ich die Ehre, Österreich zweimal 4 Jahre lang in Indien zu vertreten. Es liegt zwar schon einige Zeit zurück, aber dennoch konnte ich viele der Kontakte, die ich damals hergestellt habe, auch pflegen in den vergangenen Jahrzehnten und ein bisschen darauf aufbauen. Und so hatte ich auch die Möglichkeit, im Vorfeld der Reise des Bundeskanzlers gemeinsam mit einem Team des Hauses nach Indien zu reisen, um diesen Besuch des Bundeskanzlers vorzubereiten. Kollegen des Protokolls waren dabei, auch unsere Botschaft in New Delhi. Und dort sind wir die einzelnen Programmpunkte durchgegangen, die dann Teil des Besuchs des Bundeskanzlers geworden sind.
Wodurch zeichnet sich die indische Kultur ab? Wie haben Sie die Vorbereitungen für diese Reise empfunden?
Ich glaube, es ist wichtig, dass man daran erinnert, dass Premierminister Modi, also der indische Regierungschef, im Jahr 2024 mit einer großen Delegation, insbesondere auch Wirtschaftsdelegation, Österreich besucht hat und dass es sowohl seitens Indiens als auch Österreichs ein Interesse gegeben hat, dass der Herr Bundeskanzler einen Gegenbesuch in Indien absolviert. Das Timing war insbesondere sehr positiv, weil Indien und die Europäische Union vor kurzem ein wichtiges Freihandelsabkommen unterzeichnet haben, das es der österreichischen Wirtschaft ermöglichen wird, unter besseren Startbedingungen den Austausch mit indischen Unternehmen zu führen, beziehungsweise ihre Produkte, Serviceleistungen oder Infrastruktur Einrichtungen anzubieten bei öffentlichen Ausschreibungen. Und so haben wir auch die Vorbereitung dazu genützt, speziell österreichische Unternehmen zu identifizieren, deren Anliegen der Bundeskanzler bei seinem Besuch in Delhi unterstützen konnte.
Ist es üblich, dass so ein Gegenbesuch stattfindet?
Das ist in der Diplomatie eine Usance, sozusagen ein Gebrauch, ein Brauch, dem wir aber in diesem Fall auch sehr gerne nachgekommen sind. Es ist nicht immer so, dass der Gegenbesuch in so kurzer Zeit nach einem erfolgten Besuch eben jetzt aus Indien nach Österreich stattfindet, aber es ist durchaus gebräuchlich so, ja.
Bundeskanzler Christian Stocker hat in der vergangenen Podcast-Folge erwähnt, dass dies wohl sein bisher inhaltsreichster Reise war. Mit 60 Unternehmerinnen und Unternehmern aus Österreich waren vor allem die Themen Wirtschaft und Innovation auf der Agenda. Warum ist Indien wirtschaftlich so stark und für Österreich interessant und warum werden solche Reisen auch so große Wirtschaftsdelegationen mitgenommen?
Also erst einmal ist Indien das bevölkerungsreichste Land der Erde mit mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern. Aber fast noch wichtiger ist eine andere Zahl, etwa 700 Millionen Inder gehören inzwischen zur Mittelklasse in Indien und sind damit potenzielle Konsumenten österreichischer Produkte, österreichischer Serviceleistungen, aber auch vor allem Ziel österreichischer Infrastrukturprojekte, ob das im Bereich Transport auf Schiene mittels Liften oder auf Straßen ist, aber auch Wasserkraftwerke beispielsweise bei der Energieversorgung, ein Bereich, in dem Österreich seit vielen Jahrzehnten erfolgreich am indischen Markt tätig ist. Und insofern spiegeln diese 60 österreichischen Unternehmen, die den Herrn Bundeskanzler begleitet haben, eben die Interessen und die Projekte österreichischer Unternehmen in Indien wider. Insofern ist es auch nicht überraschend gewesen, dass sich so viele Unternehmen gemeldet haben. Man sollte vielleicht auch ergänzen, dass die Politik in einem Land wie Indien durchaus eine Art Türöffnerfunktion hat. Viele wichtige Entscheidungen, gerade über Infrastrukturprojekte, werden auf Ebene der Regierung in Indien und des Premierministers persönlich getroffen. Und insofern war es dem Bundeskanzler ein Anliegen, den österreichischen Firmen diesen Zugang sowohl in Mumbai in Begleitung des Wirtschaftsministers Hartmannsdorfer als auch in Delhi, wo er selbst die Delegation geleitet hat, zu eröffnen. Und ich glaube, dass das auch sehr, sehr erfolgreich gelungen ist und auch auf sehr positiven Widerhall sowohl bei den indischen Gastgebern als auch bei den österreichischen Unternehmen gestoßen ist.
Hat die Mitnahme bei so einem offiziellen Besuch vielleicht auch eine andere Kraft für die Unternehmen?
Zweifelsohne. Diese Unternehmen sind eben vielfach schon seit Jahrzehnten am indischen Markt tätig, haben sich also in gewissermaßen einen positiven Ruf erarbeitet. Nichtsdestotrotz, der internationale Wettbewerb ist groß. Österreichische Unternehmen stehen in einem Wettstreit mit Unternehmen aus der ganzen Welt. Aber es spricht für die Qualität der österreichischen Unternehmen und für die Qualität ihrer Arbeit und der Produkte, die sie anbieten, dass sie immer wieder zum Zug kommen, bedarf aber hier und da und im konkreten Fall auch der Unterstützung durch die Politik und in dem Fall durch den Bundeskanzler.
Im Gespräch mit Premierminister Modi hat Bundeskanzler Christian Stocker auch über die aktuelle weltpolitische Lage gesprochen, die Straße von Hormuz. Warum ist Österreich ein Ort des Gesprächs? Wie hat sich Österreich in der Vergangenheit diesen Ruf erarbeitet?
Ich glaube, wenn zwei Regierungschefs in diesen Tagen zusammentreffen, können sie gar nicht anders als über die Herausforderungen der heutigen Zeit sprechen, die insbesondere durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber eben auch durch die Konflikte in der Golfregion Zusammenhängen sprechen. Und so war es auch im konkreten Fall. Beide unsere Länder sind von diesen Konflikten betroffen, nicht zuletzt auch, wie Sie erwähnt haben, von der Sperre der Straße von Hormus, wobei im konkreten Fall Asien noch stärker betroffen ist als Europa, weil, wenn ich mich richtig erinnere, 60% der Energieversorgung Indiens über die Straße von Hormus kommt, und dementsprechend war das auch ein großes Thema. Insofern auch für Österreich interessant als alternative Formen der Energie, erneuerbare Energie, Wasserkraft als Kooperationsthema auch auf der Tagesordnung gestanden hat. Zum zweiten Teil Ihrer Frage, was Österreich und Wien als Standort internationaler Gespräche anbelangt. Wien und Österreich haben eine jahrzehntelange Tradition. Ich würde meinen, seit Beginn der Zweiten Republik im Jahr 55 war Wien und war Österreich immer wieder Schauplatz internationaler Treffen. Warum? Weil wir einer der Gastgeber der Vereinten Nationen sind, also eines der Headquarters in Wien beheimatet ist, wo wichtige Themen abgehandelt werden. Themen wie die nukleare Abrüstung, Themen wie der Kampf gegen organisierte Kriminalität, gegen Drogen, gegen Menschenhandel, aber auch das Thema Weltall und wie können wir uns das Weltall zunutze machen. Ist, glaube ich, auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass die letzten Abrüstungsgespräche zwischen den USA und Russland vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine in Wien stattgefunden hat, bis wenige Tage davor, dass es zweimal, sowohl 2014-15 als auch dann später 18-19, Verhandlungen zum iranischen Nuklearprogramm gegeben hat, an dem nicht nur Iran und die USA, sondern China, Russland, England, Frankreich, Deutschland stattgefunden haben, weil der Hauptsitz der Internationalen Atomenergiebehörde eben auch in Österreich, in Wien ist. Und man für derartige schwierige Verhandlungen eben auch der Expertise dieser Organisation bedarf. Und so kommt es nicht überraschend, dass Österreich auch jetzt und heute seine Dienste anbietet, künftighin wieder Schauplatz derartiger Verhandlungen zu sein.
Und nur noch zu einer letzten Frage. Österreich und Indien haben sich in einem Joint Statement für eine vertiefende Zusammenarbeit in unterschiedlichsten Bereichen ausgesprochen. Welche Bereiche werden dabei umfasst?
Sie haben es vorhin erwähnt, ich habe die Ehre, seit Jahrzehnten in der Diplomatie tätig zu sein. Und ich muss sagen, dass diese gemeinsame Erklärung, die zwischen Indien und Österreich im Vorfeld des Besuchs des Bundeskanzlers ausgearbeitet worden ist, wahrscheinlich die sowohl vom Umfang als auch vom Inhalt qualitativ beste gemeinsame Dokument darstellt, das die Grundlage für die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren bietet und dass diese Themen eben bei diesem Besuch zur Sprache gekommen sind. Sie haben erwähnt, oder wir haben gemeinsam schon das Thema Wirtschaft besprochen. Geht aber auch darum, dass beispielsweise beide Länder interessiert sind, Reisende, Touristen aus dem jeweils anderen Land in größerer Zahl zu besuchen, zu empfangen. Es geht um das Thema duale Ausbildung. Wie kann man jungen Menschen damit eine bessere Perspektive bieten? Es geht um die Kooperation mit Bollywood. Bollywood ist sehr interessiert, in Österreich Dreharbeiten durchzuführen, die aufgrund der Sicherheitssituation im Norden Indiens derzeit nicht durchgeführt werden können. Es geht um den Bereich der Kooperation im Weltall. Indien bietet als eines der wenigen Länder an, Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schicken und Österreich entwickelt derartige Satelliten und benötigt einen Partner, um die eben auch in die Erdumlaufbahn zu entsenden. Also eine Vielzahl von Zusammenarbeitsfeldern, die sich auch in der Vorbereitung und dann schlussendlich Unterzeichnung von Vereinbarungen zwischen Indien und Österreich manifestiert haben.
Für die, die sich näher für das Joint Statement interessieren, dieses ist auf der Webseite des Bundeskanzleramts abzurufen. Herr Lansky-Tiefenthal, vielen Dank für Ihre Zeit und für dieses Gespräch und diese spannenden Einblicke in diesen offiziellen Besuch.
Sehr, sehr gerne. Danke vielmals nochmal für die Einladung.
Das war Am Ballhausplatz, der Podcast des österreichischen Bundeskanzleramts. In der nächsten Folge spricht meine Kollegin Annette Weber mit Staatssekretär Alexander Pröll. Alle Folgen finden Sie dort, wo Sie Podcasts hören, auf Spotify, Apple Podcasts und auf der Webseite des Bundeskanzleramts. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.